Deutschlandfunk. Musikjournal.
Etüde von Sergei Rachmaninow, der als berühmtester Pianist seiner Zeit galt. Auf den großen Bühnen ist er als Star aufgetreten, aber charakterlich war Rachmaninow eher zurückhaltend und verschlossen. Trotzdem hat er viele Interviews gegeben und die sind jetzt zum ersten Mal in einem neuen Buch erschienen. Das heißt, Sergei Rachmaninow spricht, und die treibende Kraft hinter der Publikation war die Rachmaninow Foundation, die in der Villa Senar am Ufer des Vierwaldstätter Sees residiert. Regine Müller hat für uns mit der Stiftungsleiterin gesprochen und das Buch gelesen.
Kurvige Straßen führen zur Villa Senar, immer am See entlang. Dann steht man vor einem Tor, hinter dem sich ein riesiger Park öffnet. Vorbei am Haus des Gärtners steht man schließlich vor einer sonnengelb gestrichenen Villa im reduzierten Bauhausstil, mit großen Fensterfronten und mit traumhaftem Blick über den See. Nach der Oktoberrevolution 1917 hatte Rachmaninow Russland verlassen und sollte nie mehr dahin zurückkehren. Er lebte fortan im Exil, vor allem in Amerika, wo er als Pianist gefeiert wurde. Anfang der 1930er Jahre erwarb er jedoch ein Grundstück am Vierwaldstätter See und ließ dort die Villa Senar erbauen. Andrea Lötscher leitet die Rachmaninow Foundation und ist dabei, die Villa in ein internationales Kultur- und Bildungszentrum zu entwickeln.
Er hat einen Architekturwettbewerb eigentlich ausgeschrieben, um etwas Besonderes zu bauen. Und dann kam ihm die Idee, oder gemeinsam mit den Architekten, dieses Bauhaus. Und er mochte ja alles Moderne. Und trotzdem liebte er es, eben diese Ruhe zu haben. Von seinen Strapazen in Amerika, er hat 1600 Konzerte gegeben in Amerika allein. Und dann suchte er einfach Ruhe, um mit der Familie zu sein.
In der Villa, die völlig unverändert geblieben ist, seit Rachmaninow auch seine zweite Heimat mit Beginn des Zweiten Weltkriegs verlor, spürt man, dass Rachmaninow nichts dem Zufall überlassen hat und ein Faible für neueste Technik hatte. So ließ er etwa einen Lift einbauen, was damals in Privathäusern noch äußerst unüblich war.
Ja, er war ein Visionär und ein Fantast, das spürt man auch in seiner Musik. Und das hat er hier umgesetzt, deswegen ist dieser Ort auch so besonders.
Zu den Projekten, die von der Rachmaninow Foundation vorangetrieben werden, gehört auch die Publikation des Interviewbands Rachmaninow spricht, herausgegeben von dem britischen Musikwissenschaftler Geoffrey Norris.
Also als ich hier angefangen habe vor 2 Jahren, wusste ich, dass Norris bereits dran ist. Und wir hatten einfach die Mittel und Möglichkeiten nicht, das herauszugeben. Und er wollte es eigentlich herausgeben mit einem russischen Partner. Das ist dann alles natürlich kaputt gegangen. Und dann kam die Initiative einer Gruppe, die an die Stiftung getreten sind. Wir sollten die Interviews herausgeben. Und dann haben wir uns zusammengesetzt, gemeinsam mit dem Wolke Verlag, und haben dem dann ordentlich Schub gegeben. Und wir sind das erste Mal zusammengekommen im Januar 2024, haben es dann übersetzen lassen und kommentiert. Und so erscheint das jetzt.
Die Interviews erschienen in verschiedenen Zeitungen und Magazinen in einem Zeitraum von 1909 bis 1943. Rachmaninow äußert sich zu einigen Themen gleich mehrfach und mit viel Werf. Kritisch betrachtet er immer wieder die zeitgenössischen Komponistenkollegen.
Ich habe wenig Sympathie für diejenigen, die sich der eigenwilligen Exzentrik der heutigen musikalischen Sensationsmacherei hingeben. Leider bin ich ganz und gar nicht optimistisch, was aus den gegenwärtigen Tendenzen letztendlich hervorgehen wird. Denn ich glaube nicht, dass zukünftige Komponisten sich von den vielen unangenehmen Einflüssen, die ihren Weg in unsere Kunst gefunden haben, befreien wollen. Die Methoden Strauss und Regers sind gekommen, um zu bleiben. Ich für meinen Teil werde mich jedoch von ihnen fernhalten.
Besonders abgesehen hatte er es auf Richard Strauss, dessen frühe Werke wie Don Juan oder Tod und Verklärung er noch sehr schätzte.
Die späteren sind als Musik unter aller Kritik. Ein Heldenleben finde ich unerträglich, und dasselbe gilt für Salome. Aber selbst diese verblassen zur Bedeutungslosigkeit, wenn man sie mit der stupenden Hässlichkeit der Elektra vergleicht, von der ich keine einzige Note verstanden habe.
Rachmaninows harsche Kritik ist kein versehentlicher Ausrutscher oder einer schlechten Laune geschuldet, sondern wohl überlegt. denn er hatte die volle Kontrolle über alles, was von ihm veröffentlicht wurde.
Der war ein Marketeer. Es ging nichts raus über ihn, dass er nicht über sein wirklich grandioses Team, das er hatte an Personal Assistances, geprüft hat. Und man spürt auch so, wie er eben spricht in diesen Interviews, man erlebt ihn. Er spricht nie schlecht über irgendjemanden. Vielleicht mal ein Seitenhieb über die Futuristen, aber auch das nachvollziehbar.
Ein weiteres zentrales Thema seiner Interviews sind seine eigenen Werke. Darunter auch das berühmte frühe Klavierprelüt in Cis-Moll.
Seit meiner Ankunft bin ich oft gefragt worden, welches Bild ich beim Schreiben dieser Musik im Kopf hatte, mit anderen Worten, was die Quelle meiner Inspiration war. Meine einzige Inspiration, abgesehen von der dringenden Notwendigkeit, Geld zu verdienen, war der Wunsch, etwas Schönes und Kunstvolles zu schaffen.
Immer wieder wird Rachmaninow auch zu Fragen der idealen Interpretation seiner Werke befragt. Und wieder geht es um das Cis-Moll-Prelüt.
Ein häufiger Fehler ist, das Eröffnungsthema zu laut zu spielen. Ich gebe zu, dass die Versuchung, es zu hämmern, groß ist, aber der Höhepunkt kommt nicht gleich zu Beginn. Ich habe diese drei Töne mit Fortissimo markiert. Später werden noch mehrere Forte Fortissimo-Angaben auf Sie zukommen. Sparen Sie also Ihre Kräfte.
In den Interviews äußert Rachmaninow sich nicht nur kritisch über Komponistenkollegen. Einige bewundert er aufrichtig und lobt sie ausdrücklich, weil er sie für noch unterschätzt hält. Wiederholt setzt er sich für Nikolai Rimski-Korsakow ein.
Und wie viel Debussy ihm verdankt. Ich könnte die Partitur von L'Après-midi d'Enfant nehmen und Ihnen Seite für Seite zeigen, genau die Stellen und exakt die Takte, wo Debussy sich auf Rimski bezieht. Wenn ich The Children's Corner in Russland vor einem Publikum, das ihn nicht kennt, spielen würde, würde man mich als erstes fragen, welches Werk von Rimski oder Mussorgsky haben Sie denn gespielt?
Als Pianist war er so konservativ in seinem Geschmack wie als Komponist.
Ich gehe nicht über Debussy und Ravel hinaus, ganz einfach, weil ich die moderne Musik überhaupt nicht verstehe.
Das Buch Rachmaninow spricht, liest sich flott und anregend, denn es ist kein musikwissenschaftliches Trockenfutter. Die Interviews sind ausführlich kommentiert, ein Register macht das Buch auch für den wissenschaftlichen Gebrauch hochinteressant. Die Interviews sind ein lebendiges Zeugnis einer widersprüchlichen Persönlichkeit, die sich auch in der Villa Senar zeigt. Die Anlage des Parks und die Architektur sind in ihrer reduzierten, kühlen Formsprache ganz auf der Höhe der Zeit. Das Mobiliar aber ist traditionell russisch und von verschnörkelter Gemütlichkeit.
Eindrücke von Regine Müller über das neue Buch Sergei Rachmaninow spricht. Das Buch hat 320 Seiten und ist erschienen im Wolke Verlag.
Deutschlandfunk. Musikjournal.